Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Anhänger von Donald Trump verschaffen sich Zugang zum US-Kongress in Washington D.C., also zum Zentrum der amerikanischen Demokratie. Protestierende überrollen die Sicherheitskräfte und stürmen das Gebäude. Dort hatten Senat und Repräsentantenhaus gerade begonnen, die demokratische Wahl von Joe Biden zu bestätigen. Randalierer schlagen dann Fenster ein. Die Nationalgarde macht sich auf den Weg. So etwas dürfte es kaum je in der amerikanischen Geschichte gegeben haben. Joe Biden, der gewählte US-Präsident, hat sich inzwischen zu Wort gemeldet, und zwar klar und deutlich.
At this hour, our democracy is under an unprecedented assault.
In diesen Stunden wird unsere Demokratie in einer beispiellosen Weise angegriffen, wie wir es in moderner Zeit noch nie gesehen haben. Ein Angriff auf die Festung der Freiheit selbst, auf das Kapitol. Soweit also eine erste Reaktion von Joe Biden. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin nach Washington und sprechen mit Boris Hermisson vom Büro der Böll-Stiftung in der amerikanischen Hauptstadt. Währenddessen zeichnet sich bei der wichtigen Stichwahl im Bundesstaat Georgia ein Sieg für die Demokraten ab und damit die Aussicht auf eine Mehrheit im US-Senat. Auch dazu später dann aktuelle Informationen und ein Gespräch mit Susanna Capelluto, der Nachrichtenchefin bei Georgia Public Broadcasting in Atlanta. Unter normalen Umständen wäre es eine reine Formalität. Repräsentantenhaus und Senat kommen zusammen, um die Stimmen der Wahlleute für den nächsten US-Präsidenten zu prüfen und zu bestätigen. Doch beim Übergang von Donald Trump zu seinem gewählten Nachfolger Joe Biden ist schon seit Wochen nichts normal. Und das gilt heute wohl ganz besonders. Die Sitzung im Kongress musste abgebrochen werden, als erste Anhänger von Donald Trump ins Innere des Gebäudes gelangt waren. Erst wurde Vizepräsident Mike Pence in Sicherheit gebracht, dann auch die anderen Abgeordneten und Senatoren. Doris Simon in Washington verfolgt all das in den letzten Stunden für uns. Wie ist die Situation im Moment im Kongress und rund um das Gebäude herum?
Ja, die Abgeordneten, die Senatoren sind an einem sicheren Raum, in einem sicheren Raum untergebracht. Wo genau, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sicher. Es ist Bereitschaftspolizei massiv aufgerückt und die hat dafür gesorgt, dass die Randalierer, der Mob, der eingedrungen war in das Kapitol, von dort weg verdrängt wird. Es ist noch nicht ganz klar, ob aus dem Inneren alle der Eindringlinge vertrieben sind. Aber die Lage scheint sich etwas, ich sage es ganz vorsichtig, weil das kann man aus der Entfernung nicht wirklich wissen, scheint sich etwas zu beruhigen. Die Luft ist vielleicht auch ein bisschen raus, nachdem man sich stundenlang das Spektakel im Fernsehen angeschaut hat, Präsident Trump wenigstens vor die Kameras getreten ist, weiter seine Lüge von der gestohlenen Wahl und dem Wahlbetrug verbreitet hat, aber seine Anhänger auch aufgefordert hat, jetzt friedlich nach Hause zu gehen.
Und Sie sagen, etwas beruhigt habe sich die Situation, habe sich die Lage nach Ihrer Einschätzung und allem, was Sie sagen können. Und vorsichtig muss man sein, denn vorher haben wir tatsächlich Bilder der Gewalt gesehen, etwas, was man ja nicht für möglich gehalten hätte.
Nein, es waren wirklich dramatische Szenen und da ist der Ausdruck absolut zutreffend. Senatoren, Abgeordnete, die sich geduckt haben unter den Pulten in ihren Sitzungsräumen, Polizei in Zivil und die in diesen Sitzungsräumen mit gezogener Waffe vor der Tür stand, weil draußen eben schon die Randalierer rumliefen. Wir haben Bilder gesehen von eben solchen Leuten, die sich breit gemacht haben, in den diversen Büros Drohbotschaften hinterlassen haben auf den Schreibtischen der Abgeordneten und Senatoren. Eine Polizei, die völlig überrannt, völlig überfordert war. Jetzt inzwischen ist Verstärkung nicht nur angefordert, sondern kommt auch. Die Nationalgarde war von der Bürgermeisterin schon am Montag angefordert worden. Es waren 170 Aktive zur Verfügung gestellt worden. Jetzt spricht man von Tausenden und von Verstärkung auch aus den Nachbarbundesstaaten wie aus Virginia. Das heißt, spät, aber langsam passiert jetzt etwas. Die Bürgermeisterin hat außerdem schon seit dem späten Mittag eine Ausgangssperre verhängt. Heute Abend ab 6 Uhr darf niemand mehr auf der Straße sein. Wie weit das die Randalierer, die Leute, die hier immer noch an Trump als Präsidenten glauben, beeindrucken wird, das muss man dann sehen.
Donald Trump selber hatte ja am Nachmittag zu diesen Protestierern gesprochen. Er hat ein weiteres Mal klargemacht, dass er seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl nie anerkennen wird. Jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, dass er einen Gang zurückgeschaltet hat, sagen wir mal über Twitter. Was ist von ihm sonst noch zu hören?
Ja, wenn wir die Geschichte richtig erzählen, hat er ja nie etwas anderes gemacht in den letzten Wochen und Monaten, als seine Anhänger aufzufeuern, aufzustacheln, hier bis zum Äußersten zu gehen. Und er hat das in den letzten Tagen massiv getan, hat gesagt, kommt alle nach Washington. Heute diese Veranstaltung war geprägt, ich war nur morgens da, von einem Klima wirklich von absoluter Wut, von Hass. Die Leute sagten, es reicht uns, das passiert, wenn man uns zum Äußersten treibt. Und ich konnte nicht absehen, was am Nachmittag passiert, aber dass das nicht gut endet, das war abzusehen. Das war Donald Trump und das hat er bis zuletzt gemacht. Dann hat er sich das Ganze im Fernsehen angeschaut, aber dann ist irgendwann wohl doch der Druck zu groß geworden. Mike Pence, der Vizepräsident, hat gesagt, dieser Angriff, der wird nicht toleriert. Jeder, der hier eingebrochen ist mit Gewalt, und es war ja viel Gewalt im Spiel, der wird gerichtlich verfolgt. Andere Republikaner, der Minderheitsführer im Abgeordnetenhaus, ein treuer Trump-Mann, hat gesagt, bitte, Donald Trump, mach ein Statement im Fernsehen, sag ihnen, sie sollen aufhören. Ein Abgeordneter aus Wisconsin, auch ein treuer Trump-Mann, hat gesagt, sowas hat er zuletzt als Veteran in Irak gesehen. Jetzt muss Schluss sein und Trump muss das den Leuten sagen. Und der Republikaner Adam Kinziger, ein offener Trump-Kritiker schon länger, hat gesagt, Trump ist ein totaler Feigling. Das hier war ein Umsturzversuch, den der Präsident versucht hat, in die Wege zu leiten und angestiftet hat. Und die Republikaner haben sich drängen lassen, den Willen des Volkes zu überstimmen.
Auf der anderen Seite, Doris Simon, gibt es im Kongress, das haben wir vorher sozusagen ja auch noch erlebt, einige unter den Republikanern, Senatoren, Abgeordnete, die Trump in seinem Furor auch in der gemeinsamen Sitzung heute noch weiter die Hand gereicht haben, ihn unterstützt haben in seinem Anliegen, in seinen haltlosen Vorwürfen. Welche Verantwortung tragen Sie?
Ja, es sind nicht nur einige, es sind wohl mehr als die Hälfte der republikanischen Abgeordneten. Jedenfalls war das, bevor diese Gewaltaktion heute am Kapitol passierte, der Fall, die Donald Trumps Lüge vom Wahlbetrug, von der gestohlenen Wahl aktiv unterstützt haben und deswegen ein großes Spektakel veranstaltet haben, wo eben nach dem eigentlich formellen Verlesen der Ergebnisse der diversen Wahlleutegremien aus den Bundesstaaten, die eindeutig für Joe Biden in der Mehrheit sich ausgesprochen haben, 306 Wahlleute stimmen für Joe Biden, 232 für Donald Trump. Das wurde dann unterbrochen und in die Unterbrechung rein, die dann in eine Debatte mündete, so ist das vorgesehen, passierte eben dieser Angriff des Mobs. Ja, und diese Leute, diese mehr als die Hälfte der Abgeordneten und mindestens 13 Senatoren darunter, und es ist sehr ungewöhnlich, dass Senatoren bei solchen Einsprüchen mitmachen, darunter Leute wie Ted Cruz und Josh Hawley, das sind beides Spitzenjuristen von Elite-Universitäten. Die haben beide gearbeitet für Richter am Supreme Court. Die wissen ganz genau, dass nichts, aber gar nichts dran ist an den Vorwürfen vom Wahlbetrug. In über 62 Verfahren haben Gerichte gesagt, nein, es ist nichts dran. Trotzdem haben sie das gemacht, um den Präsidenten und um dessen Millionen von Unterstützern bei Laune zu halten, weil sie sich eben etwas für ihre eigene politische Karriere davon zu versprechen. Bei denen liegt ein Großteil auch der Verantwortung.
Danke für den Moment nach Washington, Doris Simon. Boris Hermeson leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in der amerikanischen Hauptstadt und wir können jetzt mit ihm sprechen. Grüße, Herr Hermeson.
Guten Abend, Herr Barenberg. Grüße Sie.
Herr Hermeson, was sagen Sie zu den unglaublichen Vorgängen im Zentrum der amerikanischen Demokratie?
Es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Demokratie, wenn ein randalierender Mob die Schlüsselstelle der Demokratie, ja, das Parlament, besetzt und damit den demokratischen Prozess im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen tritt. Und das muss jeden überzeugten Demokraten hier im Land beschämen und auch eine große Sorge erfüllen. Aber gleichzeitig, finde ich, dürfen wir nicht vergessen, dass es die absolute Verzweiflung von Donald Trump zeigt, dass ein gewalttätiger Mob sein letztes Mittel ist, um an der Macht zu bleiben oder zumindest im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen zu bleiben, an dem Tag, an dem Joe Biden vom Kongress als kommender Präsident bestätigt werden sollte. Insofern zeigt es auch, dass alle Versuche Donald Trumps, die Demokratie auszuhebeln, letztlich politisch und juristisch gescheitert sind. Und daran wird auch der heutige Tag nichts ändern.
Also wenn jetzt das Wort vom Putschversuch, vom Umsturz, den er mit herbeigewütet hat, sozusagen die Rede ist, dann halten Sie das für übertrieben?
Ich denke, man kann Donald Trump auf jeden Fall vorwerfen, dass er seine eigene Partei und seine eigenen Anhänger aufgeputscht hat und bis hin, das wurde ja auch gerade erwähnt, im Kongress republikanische Abgeordnete und Senatoren dazu gebracht hat, einen faktischen Putschversuch zu unterstützen, zu versuchen, den Wählerwillen zu biegen und zu negieren durch ihm wohlgesonnene Abgeordnete im Parlament. Aber dass dieser Putsch erfolgreich sein würde, davon war von vornherein nicht auszugehen, davon ist auch jetzt nicht auszugehen. Denn, das haben wir heute auch gesehen, wer sich heute an die Nation in präsidentieller Weise gewandt hat, das war Joe Biden, der wirklich einigende und versöhnende Töne des Zusammenhalts in die ganze Nation gesendet hat, während Donald Trump heute vor den Augen der ganzen Nation sichtbar war als ein Mann, der in seiner Verzweiflung Rechtsterroristen und randalierende Banden auf seiner Seite hat. Daher kann von einem erfolgreichen Putsch in keinster Weise gesprochen werden.
Was werden wir morgen, was werden wir nächste Woche, was werden wir in einem Vierteljahr über diesen Tag in Washington sagen und denken?
Ich denke, dieser Tag ist wirklich ein Wegweisender, markiert gleich dreierlei. Das eine ist das endgültige Ende der Präsidentschaft Donald Trumps und natürlich ein Ende mit Schrecken. Das ist auch ein Symbolbild letztlich der letzten 4 Jahre. Das zweite ist, wir haben ja die bedeutenden Senatswahlen in Georgia heute gehabt und erleben damit das Ende der republikanischen Dominanz im Kongress mit dem Gewinner der demokratischen Mehrheit im Senat und das auch noch durch Georgia, ein Staat, den die Republikaner politisch seit Jahrzehnten dominierten. Das ist also wirklich ein bedeutender Tag für die Demokraten als Partei, jetzt politisch gestalten zu können. Und das Dritte ist, dass ich denke, dieser Tag ist der Beginn der Spaltung der republikanischen Partei, die nicht mehr aufzuhalten ist, ob formal oder nicht. Denn Trump hat die Republikaner quasi zu einem bedingungslosen Loyalitätstest gezwungen, ja, ihm in seine Wahnwelten und Verschwörungswelten zu folgen, bis hin zur Anwendung von Gewalt und letztlich sich zu entscheiden, stehen sie auf Seiten von Donald Trump oder auf Seiten der US-Verfassung und des demokratischen Prozesses. Viele seiner Anhänger und auch viele der republikanische Politikerinnen und Politiker werden diesen Weg mit Donald Trump gehen, aber eben auch nicht alle. Wir haben das heute schon gesehen. Mitch McConnell hat sich klar nicht nur von Trump, sondern auch vom Trumpismus abgesetzt. Selbst Mike Pence, der Vizepräsident, hat sehr kritische Worte gefunden und viele andere. Das heißt, ich denke, was wir erleben, ist letztlich die Spaltung dieser Partei.
Was bedeutet das dann für Joe Biden, den gewählten, den nächsten US-Präsidenten, der ja vor allem eines angekündigt hat, nämlich die Nation wieder zusammenzuführen, die Spaltung sozusagen zumindest zu versuchen zu überwinden? Welche Chancen wird er haben, das zu erreichen?
Ich meine, Joe Biden übernimmt natürlich einen gewaltigen Scherbenhaufen von Donald Trump auf allen Ebenen, von der Pandemie über die Wirtschaftskrise, aber vor allem, was die Stabilität der Demokratie und des politischen Diskurses in den USA angeht. Und es ist klar, dass faktenfreie Diskurse auch auf absehbare Zeit Teil der US-Politik bleiben werden. Solange Trump und auch andere Trumpisten innerhalb der Republikanischen Partei etwas mit zu sagen haben. Das heißt, die wichtigste Aufgabe für Biden, und das hat der heutige Tag deutlich gemacht, die wichtigste Aufgabe bleibt die Stärkung der Grundfesten der Demokratie in den USA, die Demokratie wehrhaft zu machen im wahrsten Sinne des Wortes innerhalb der USA. Dafür hat er heute aber bessere Voraussetzungen nach diesem Tag, denke ich. Einerseits durch die politischen Mehrheiten im Senat und im Abgeordnetenhaus, mit denen er regieren kann und zeigen kann, dass Demokratie Politik gestalten kann, ja, dass auch das Gesetzgebung möglich ist, dass Veränderung möglich ist. Und zum Zweiten, weil ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass er einige der Republikaner auch als Verbündete um sich herum sammelt in einzelnen Fragen, die an dieser Stelle jetzt sagen, von Trump wenden sie sich ab. Wenn nicht aus moralischen Gründen, dann zumindest, weil die Wahl in Georgia gezeigt hat, dass Trump eine Gefahr für ihren Machterhalt und ihren Machtgewinn in Zukunft ist.
Zum Schluss, Herr Hermisson, Verbündete finden auf der anderen Seite bei den Republikanern. Das war dringend und notwendig und das war sozusagen eine sehr schwierige Aussicht vor dem Ergebnis jetzt in Georgia. Wollen wir gleich noch etwas ausführlicher drüber sprechen. Aber entbindet der Sieg in Georgia die Kontrolle über den Senat Joe Biden jetzt davon, diesen Schulterschluss, diese Zusammenarbeit zu suchen?
Aus zwei Gründen nicht vollständig. Es macht es natürlich leichter für Joe Biden, nur mit eigenen Mehrheiten der Demokratischen Partei zu regieren. Auch das ist allerdings nicht einfach. Das politische Spektrum innerhalb der Demokraten ist ja auch sehr groß. Aber es wird immer wieder Punkte geben und auch Gesetzgebung geben, wo er einzelne republikanische Abgeordnete oder Senatoren für sich gewinnen muss, vor allem republikanische Senatoren. Denn er kann auch nicht auf jeden einzelnen demokratischen Senator setzen. Das ist die Bandbreite sehr groß. Der zweite Grund aber ist, dass Joe Biden ja im Blick hat, nicht nur ein Präsident zu sein, der einzelne Gesetze verabschiedet, sondern der als Programm ausgegeben hat, zu versuchen, dieses Land wieder zu vereinen und zusammenzuführen. Und wenn er dafür nicht deutlich versucht, zu einzelnen Figuren auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums auszugreifen und die Hand auszustrecken, dann würde er seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Es kann sein, dass der heutige Tag letztlich dazu führt, dass es mehr Republikaner gibt, die bereit sind, diese ausgestreckte Hand auch aufzugreifen.
Boris Hermeson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend und das Gespräch.
Danke Ihnen.
23 Uhr und 26 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Natürlich sind die Vorgänge in Washington heute überall auf der Welt ganz genau verfolgt worden. Schockiert hat sich zum Beispiel Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gezeigt und von einem inakzeptablen Angriff auf die Demokratie gesprochen. Klaus Remme verfolgt für uns in Berlin die Reaktionen dort. Wie fallen die denn aus?
Na, ähnlich schockiert, glaube ich, wie wir es eben gerade schon gehört haben von der anderen Seite des Atlantiks. Beginnen wir mal mit dem Bundesaußenminister, der in der Luft war, glaube ich, als die Dinge in Washington eskalierten. Heiko Maas hat den Tag über an einer Konferenz in Amman teilgenommen, Herr Barenberg, und hat dann seine Reaktion per Tweet abgesetzt. Er sagte, die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus Washington DC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten auf den Stufen des Reichstages und jetzt im Kapitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. Norbert Röttgen, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss, wenig später. Diese Gewalt ist die Frucht der antidemokratischen Spaltung und Hetze von Trump gegen die Institutionen der Demokratie. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, an dem die Republikaner sich entscheiden können zwischen Demokratie und Trump. Herr Barenberg, ich habe mich dann den Abend über umgehört. Hören wir mal hier die Stellungnahme von Obin Nuripur, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion.
Die Bilder aus Washington sind schockierend, dass eine verfassungskonforme formelle Abstimmung über die Bestätigung eines demokratisch gewählten Präsidenten zum Ziel von Gewaltausübung wird, ist schändlich. Ein Riesenskandal, an dem man sich niemals gewöhnen darf, dass ein amtierender Präsident mehr oder minder zu dieser Gewalt aufgerufen hat. Ich hoffe, dass die Gewalt so schnell wie möglich eingedämmt werden kann. Ich hoffe, dass aber auch in Georgia, gerade wenn es dunkel wird, nicht zu weiteren Gewaltausbrüchen kommt. Ich kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Das haben die Menschen in Amerika nicht verdient.
Soweit Omid Nuripur von den Grünen, Herr Barenberg. Eine zweite Wortmeldung will ich hier gerne noch präsentieren, nämlich von Alexander Graf Lambsdorff, der die Verhältnisse in den USA gut kennt. Der liberale Außenpolitiker der FDP ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Ich habe diese Bilder genau so erwartet. Sie wurden ja ermutigt von Präsident Trump über viele Monate hinweg mit klaren Botschaften an Rechtsextreme, an Rassisten. Genau diese Menschen sind heute zu einer Demonstration in Washington zusammengekommen und dort hat Donald Trump sie konkret aufgefordert, zum Kapitol zu gehen, um dort, Zitat, okay, Republikanern Mut zu machen, das Richtige zu tun. Das ist eine kaum verklausulierte Aufforderung zur Störung der verfassungsmäßigen Verfahren. Das ist damit ein Putschversuch.
Noch ein Blick nach Brüssel, Herr Barenberg. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat sich zu Wort gemeldet. Er sagte, dies ist ein noch nie dagewesener Angriff auf die amerikanische Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat. Und er endet mit den Worten, this is not America.
Reaktionen in Berlin und auch in Brüssel. Vielen Dank an Klaus Remme. Zurück zur Entwicklung in den USA. Auch wenn die Nationalgarde in Washington anrücken muss, um den Kongress und ein parlamentarisches Verfahren nach einer Wahl zu schützen, kein Zweifel gibt es daran, dass der Demokrat Joe Biden am 20. Januar als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden wird. Wie viel Gestaltungsspielraum er danach aber haben wird, das entscheidet sich gerade auch im Bundesstaat Georgia. Wir haben es das eine oder andere Mal schon angesprochen in dieser Sendung. Bei der Stichwahl dort sieht es jetzt nach einem Sieg für die beiden Herausforderer von Seiten der Demokraten aus. Nochmal Doris Simon gefragt für uns in Washington. Steht das inzwischen fest? Beide Kandidaten der Demokraten gewinnen und damit sichern sich die Demokraten die Mehrheit und die Kontrolle im US-Senat?
Ja, das kann man so sagen. Es stand ja schon etwas früher fest, dass einer der beiden demokratischen Kandidaten, der Reverend Raphael Warnock, den Senatssitz erobert für die Demokraten gegen die bisherige Senatorin Kelly Loeffler. Nach der Zählung von 10.15 Uhr deutscher Zeit abends führt Warnock derzeit mit 62.000 Stimmen. Und das ist auch bei den ausstehenden Stimmen, die zum größten Teil Briefwahlstimmen sind, die in der Regel sowieso stark demokratisch genutzt werden und vor allem aber auch aus Counties, aus Wahlkreisen kommen, wo überwiegend demokratisch abgestimmt wird. Da lässt sich an diesem Ergebnis nicht mehr viel deuteln. Aber die Neuigkeit ist, dass John Ossoff, der 33-jährige Investigativjournalist, dass der David Perdue, den Senator, der seit 5 Jahren für die Republikaner im Senat sitzt für Georgia, tatsächlich geschlagen hat. Das war bis heute Morgen noch sehr wackelig, aber nun liegt er mit 25.000 Stimmen vorne und auch diese Zahl wird nicht mehr, dieser Abstand wird sich nicht mehr verringern, weil auch John Ossoff auf die noch ausstehenden, vor allem Briefwahlstimmen aus vor allem demokratisch wählenden Counties zählen kann. Es fehlen noch 14.000 Stimmen, sagte der Wahlleiter aus Übersee, und vom Militär maximal 14.000, die können noch bis Freitag eingehen und dann noch gewertet werden. Die werden aber keinen Unterschied mehr machen. Das heißt, die Demokraten haben das, was sie nicht zu hoffen gewagt haben, geschafft. Es steht 50-50 jetzt im neuen Senat.
Und damit haben die Demokraten insofern die Mehrheit, als die Vizepräsidentin Kamala Harris dann den Ausschlag geben wird bei wichtigen Prozessen. Das ist also eine große Hilfe für Joe Biden, wenn er in sein Amt startet.
Das ist eine unmessbare Hilfe für Joe Biden. Wie eben schon in einem Interview angeklungen, wird das jetzt nicht für alles den Weg freimachen und sicher auch nicht fürs Durchregieren. Aus 2 Gründen. Es gibt bestimmte Dinge, da brauchen die Demokraten nicht nur 51 Stimmen, sondern 60 Stimmen, um sie verabschieden zu können. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen mit moderaten Republikanern. Und vor allem, wie auch gesagt wurde, die Bandbreite innerhalb der demokratischen Senatoren ist sehr breit. Und wenn die Mehrheiten knapp sind, dann versucht natürlich jeder rauszuholen, was geht. Insofern, es wird nicht durchregiert, aber Joe Biden wird viele seiner Reformprojekte, ob es geht um die Krankenversicherung, ob es geht um Umbau von Arbeitsmarkt, Jobs oder den Umbau des Energiemarktes, die wird er auf jeden Fall angehen können. Und ganz praktisch, er wird problemlos Richter ernennen können. Er wird es sehr viel einfacher haben, seine Kabinettsvorschläge bestätigt zu bekommen. Und er kann über die Demokraten im Senat bestimmen, welche Gesetzesvorhaben überhaupt da behandelt werden. Das war bis jetzt alles in der Regie von Mitch McConnell, dem bisherigen und noch Mehrheitsführer der Republikaner, der künftig Minderheitsführer sein wird.
Live aus Washington, Doris Simon. Und wir können auch dieses Thema noch etwas vertiefen in dieser Sendung. Am Telefon ist Susanna Capelluto, Nachrichtenchefin bei Georgia Public Broadcasting, einem Netzwerk öffentlich-rechtlicher Fernseh- und Radioprogramme für den Bundesstaat und in dem Bundesstaat Georgia. Frau Capelluto, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wir wollen gleich mit Ihnen natürlich genauer über Georgia sprechen, aber als erstes muss ich auch Sie fragen, was lösen die Bilder aus Washington, was lösen die Ereignisse, über die wir ja auch berichtet haben, was löst all das bei Ihnen aus?
Schock, es ist sehr schockierend für viele hier. Ne? Das Problem ist, in Georgia müsste man eigentlich heute feiern oder die Demokraten feiern. Wir haben 2 Senatoren, wurden gewählt. Das ist eigentlich die Nachricht und in Washington ist Aufstand. Es fühlt sich sehr, sehr komisch an in dem Sinne, dass man einfach, dass sowas hier passiert. Wir haben wirklich Die Wahl war so umstritten hier in Georgia, aber die ist ganz wunderbar verlaufen. Es gab kaum irgendwelche Probleme mit der Wahl selbst. Alles war friedlich und jetzt in Washington ist Aufstand. Das ist schon komisch.
Ein Politiker aus Deutschland von den Grünen hat ja auch gemutmaßt und gehofft, dass es jetzt in Georgia nicht zu ähnlichen Bildern kommen kann. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass es auch Proteste in Atlanta oder in anderen Städten in Georgia geben könnte?
Ja, wir hatten, also hier in Georgia hatten wir ungefähr 100 bewaffnete Demonstranten heute in Downtown. Und die waren aber friedlich. Die sind also hier um unser Kapitol gelaufen, aber die haben nichts gemacht. Es waren also, wie gesagt, 100 ungefähr. Aber der Staatssekretär, der hier für die Wahl verantwortlich ist, der hat sein Büro geräumt, aber aus Vorsicht. Aber hier ist so in dem Sinne nichts passiert. Die sind nicht.
Da ist uns leider die Leitung in die USA abhanden gekommen. Ich schaue mal gerade in die Regie zu meinen Kollegen dort. Die springen schon an die Telefonanlage und versuchen, die nochmal zu reaktivieren. Wir versuchen nochmal einen Augenblick wieder eine Verbindung zu Susanna Capilluto von Georgia Public Broadcasting zu bekommen, vom Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogramme. Wäre ja zu schade, wenn wir das an dieser Stelle abbrechen müssen. Aber ich glaube, im Moment kriegen wir keine Verbindung. Vielleicht schaffen wir es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Gehen wir zur deutschen Innenpolitik. Spannend genug, ein Stück weiter. Wollen die Bundeskanzlerin und die Länderchefs das Land ja noch herunterfahren in dieser Corona-Krise, weil die Beschränkungen der letzten Wochen eben nicht gereicht haben. Das wurde gestern beschlossen, doch wie so oft nach solchen Runden muss das Kleingedruckte erst noch ausbuchstabiert werden. Da wird es von Land zu Land weiter Unterschiede geben. Einwände und kritische Fragen gibt es außerdem weiter zur Impfkampagne in der Verantwortung des Bundesgesundheitsministers. Aus Berlin berichtet für uns Caroline Born.
Tage der Zuversicht. So nennt der Gesundheitsminister den Impfstart. Doch für Jens Spahn waren es vor allem Tage der Kritik. Denn es gibt Anlaufschwierigkeiten und vor allem zu wenig Impfstoff.
Grund für den Engpass, für diese Knappheit zu Beginn der Impfkampagne sind übrigens nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern Grund für die Knappheit sind die fehlenden Produktionskapazitäten, die geringen Produktionskapazitäten zu Beginn.
Spahn versichert erneut, es werde in Deutschland genug Impfstoff für alle geben, sodass bis Sommer allen in Deutschland ein Angebot zur Impfung gemacht werden könne. Allerdings rechnet der Gesundheitsminister im ersten Quartal dieses Jahres nur mit 2 Millionen Dosen und ruft dazu auf, sich das Etappenziel vor Augen zu halten, nämlich erst in den Pflegeheimen zu impfen. In einem Kabinettsausschuss hat Kanzlerin Angela Merkel heute mit den zuständigen Ministern darüber beraten, wie sich die Impfstoffproduktion hierzulande steigern lässt. Ein offenbar eilig einberufener Krisengipfel zum Impfstoffmangel. So sieht es FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Er verlangt, dass sich der Bundesgesundheitsminister für das sogenannte Impfversagen der Bundesregierung entschuldigt. Nicht nur die Opposition, auch die SPD hatte zuletzt eine nicht ausreichende und zu langsame Versorgung mit Impfstoff kritisiert. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte einen vielseitigen Fragenkatalog an Jens Spahn formuliert. Es hatte Spekulationen gegeben, dass die Kanzlerin Spahn die Zuständigkeit für das Impfen entziehen würde. Der sprach heute von einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und beim nun zweiten in der EU zugelassenen Impfstoff von Moderna geht Spahn davon aus, dass die Lieferungen in der nächsten Woche starten werden.
In welcher Größenordnung und wie sich das dann über die Wochen entwickelt, werden wir eben dann mitteilen können. Den Ländern vor allem, die das ja wissen müssen für ihre Planung, wenn das mit Moderna und den anderen Mitgliedstaaten dann auch vereinbart ist. Das wird aber jetzt sehr zeitnah und zügig geschehen.
Hoffnung gibt auch ein weiterer Produktionsstandort in Marburg für das Unternehmen BioNTech, der laut Spahn im Februar in Betrieb genommen werden könnte. Neben dem Impfen sei es wichtig, Kontakte zu reduzieren, so der Gesundheitsminister weiter. Als schmerzhaft, aber notwendig bezeichnete er die Beschlüsse von Bund und Ländern. Die hatten sich auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar und eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen geeinigt. Und in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert auf über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, dürfen sich die Menschen zudem künftig nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Dies trifft momentan auf über 100 der über 400 deutschen Landkreise zu. Wie genau die Länder die neuen Vorgaben in Länderverordnungen gießen wollen, ist teilweise noch offen. Mehrere Bundesländer haben angekündigt, die Entscheidungen auf Ende der Woche zu vertagen. Andere, wie Berlin oder Rheinland-Pfalz, verlängerten den Lockdown, aber vertagten die Entscheidung zur 15-Kilometer-Regel. Niedersachsen will die Regelung nicht ohne weiteres umsetzen. Ein weiterer Knackpunkt sind die Schulen, die bis Ende Januar noch geschlossen bleiben sollen, mit möglichen Ausnahmen für Abschlussklassen und Grundschulen. Definitiv keinen Präsenzunterricht im Januar wird es in Nordrhein-Westfalen geben. Schulministerin Yvonne Gebauer hat angekündigt, dass Kinder im Distanzunterricht lernen sollen. Bayern plant, die Faschingsferien abzusagen. In dieser Woche könne Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, so Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Politiker teilt außerdem mit, seine Gesundheitsministerin zu entlassen. Melanie Hummel war im vergangenen Jahr wegen Pannen bei den Corona-Tests in Bayern stark in die Kritik geraten, doch Söder hielt an ihr fest. Ihr Nachfolger wird der bisherige Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holleczek.
Informationen von Caroline Born. Und wir haben es geschafft, die Verbindung zu Susanna Capilouto, der Nachrichtenchefin von Georgia Public Broadcasting, nochmal wieder hinzukriegen. Frau Capilouto, danke auch, dass Sie am Telefon geblieben sind oder wieder ans Telefon gegangen sind. Sie hatten geschildert, was für ein Schock diese Bilder aus Washington waren, dass es aber dass Sie in Georgia nicht mit oder in Atlanta nicht mit Gewalt rechnen. Dann lassen Sie uns etwas genauer über den Sieg der beiden Kandidaten der Demokraten in Georgia sprechen. Wie ungewöhnlich
ist
das?
Ich wollte noch eins sagen, dieser Aufstand, es fühlt sich an, wie, als wenn es so das logische Ende von Donald Trump ist. Es fühlt sich so an, als wenn es so enden müsste, so ungefähr. Gerade jetzt, wo im gleichen Moment, als der Aufstand stattfand, wurde hier John Ossoff als zweiter Senat und die Macht des Senats ging an die Demokraten zur gleichen Zeit. Und das finde ich irgendwie ist schon ein interessanter Moment in der Geschichte. Das ist so der Anfang, das Ende von Donald Trump in dem Sinne.
Ein Ende mit Schrecken. So. Wie wir auch schon in dieser Sendung gehört
haben. Ein Ende mit Schrecken. Wie sagt man besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
Sie haben es gesagt, die beiden Kandidaten der Demokraten haben unerwartet, muss man sagen, gewonnen. Ja. Alle hatten bestenfalls damit gerechnet, dass einer es vielleicht schaffen könnte. Jetzt haben es beide geschafft. Die Demokraten werden also die Kontrolle im US-Senat haben. Wie viel ist das wert?
Sehr viel. Und man muss wirklich bedenken, dass so Stichwahlen in Georgia, die gibt es nur hier in Georgia, die sind eigentlich immer von Republikanern gewonnen worden. Aber dieses Jahr war es einfach anders. Man muss bedenken, Biden hat Georgia im November gewonnen, aber John Ossoff, der Demokrat, war 90.000 Stimmen lag er hinter dem Republikaner David Perdue. Okay, er musste also 90.000 Stimmen aufholen und das kann manchmal schwierig sein in diesen Stichwahlen. Aber er hat es geschafft. Es war in dem Sinne überraschend, dass er es geschafft hat. Und schuld daran ist teilweise Donald Trump, denn der hat sich hier ständig eingemischt. Er hat immer behauptet, dass Georgias Wahl manipuliert wurde und man kann dem System hier nicht trauen. Er hat sich mit unserem republikanischen Gouverneur angelegt, mit unserem Staatssekretär, der hier die Wahlen übersieht und hat sich ständig, hat die beschimpft auf Twitter und das sind Republikaner und deswegen hat sich die republikanische Partei hier ein bisschen gespalten und am Ende sind diejenigen, die richtige Trump-Fans waren, nicht zur Wahl gegangen, weil Trump nicht auf dem Wahlzettel stand. Und für die Demokraten allerdings sind die Schwarzen unheimlich stark zur Wahl gegangen. Und die haben gerade bei Raphael Warnock, ist auch der erste schwarze Demokrat aus den Südstaaten, der im Senat ist, das wussten sie auch. Und er hat also wirklich die Leute rausgebracht. Also es war wirklich, Donald Trump hat diese Wahl verloren für die Republikaner, ganz klar.
Und gibt es auch Gründe jenseits von Donald Trump? Gibt es Veränderungen in Georgia, die es für Kandidaten der Demokraten leichter gemacht haben? Denn Joe Biden hat ja auch Georgia gewonnen während der Präsidentschaftswahl, was auch ungewöhnlich und lange schon nicht mehr passiert war.
Genau, lange schon. Georgia war schon immer so ein bisschen auf der Kasse. Wir hatten ja vor 2 Jahren Stacey Abrams hier, die wäre fast Gouverneurin geworden. Und sie hat schon lange daran gearbeitet, dass hier einfach die Minderheiten auch wählen gehen. Das war immer das Problem. Man musste sich darum kümmern, dass die Minderheiten zur Wahl gehen. Und das haben die mittlerweile geschafft. Und Georgia hat sich zur gleichen Zeit auch verändert. In den letzten 10 Jahren ist der Staat unheimlich gewachsen. Viele Leute sind hier zugezogen aus dem Norden der USA, demokratische Staaten, und verändern das Bild in dem Sinne. Und wir haben auch einfach mehr Minderheiten hier. Und in dem Sinne, Georgia geht einfach diesen Trend in eine Battleground State. Auf jeden Fall, ob wir jetzt voll demokratisch sind, das kann noch ein paar Jahre dauern. Der Staatssenat ist immer noch republikanisch, aber Es ist also auf dem Trend hin.
Und heißt das auch jetzt in die Zukunft gedacht, dass sich die Republikaner, wir haben jetzt heute Abend viel schon von der Spaltung gehört bei Ihnen in Georgia, aber auch auf der Bundesebene könnte es sein, dass sozusagen die Auseinandersetzung mit Donald Trump zu einer Spaltung der Republikaner führen könnte. Muss sich diese Partei neu aufstellen? Müssen Sie sich überlegen, wie Sie und wo Sie in Zukunft noch Wahlen gewinnen können?
Ja, und das müssen die sich auch fragen. Das werden die sich auch fragen. Es gibt eine Spaltung hier in Georgia, das ist ganz klar. Man sieht, keiner will richtig noch nicht sagen, Trump ist irrelevant. Sie würden es gerne sagen, können es aber noch nicht, weil er noch sehr viele Anhänger hat. Und man hat halt eine Basis, ne? Und das sind die Basis ist halt immer noch in Trump-Land ein bisschen. Und das wird auch noch dauern. Und man wird sehen in 2 Jahren, wenn unser republikanischer Gouverneur zur Wahl wieder ansteht, ob, und Trump hat ihn ja beschimpft, ne? Ob er jemanden anders unterstützt, ob es da einen Kampf gibt. Und den werden wir ganz eng beobachten in den nächsten 2 Jahren hier, ganz klar.
Susanne Capelluto, Nachrichtenchefin bei Georgia Public Broadcasting. Danke für Ihre Zeit und das Gespräch an diesem interessanten
Abend. Ja, alles klar, danke schön.
23 Uhr und 45 Minuten inzwischen im Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht. Zurück zur Corona-Entwicklung, diesmal auf der europäischen Ebene. Eine hohe Wirksamkeit von über 90%, das zeichnet den ersten Corona-Impfstoff des Unternehmens BioNTech und des Unternehmens Pfizer aus. Das gleiche gilt für das Präparat des US-Unternehmens Moderna. Auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde ist er heute von der EU-Kommission als zweiter Impfstoff gegen das Virus zugelassen worden. Schon in wenigen Tagen soll er in der Europäischen Union zum Einsatz kommen. Die Einzelheiten im Bericht von Peter Kapern.
Am Mittag gab die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam, grünes Licht. Und am Nachmittag segnete die EU-Kommission die Entscheidung dann formell ab. Auch der Impfstoff des US-Herstellers Moderna darf jetzt innerhalb der EU genutzt werden. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken.
Die Zulassung des Moderna-Impfstoffes ist ein wirklich gutes Zeichen. Die Wirksamkeit ist vergleichbar mit dem Impfstoff von BioNTech. Das versetzt uns in die Lage, sofort mehr Menschen mit Impfstoff versorgen zu können und dafür zu sorgen, dass die Immunisierung vorangetrieben wird.
Insgesamt haben die EU-Staaten 160 Millionen Impfstoffdosen bei Moderna geordert. Allerdings, die Produktion läuft erst an, weshalb erst nach und nach größere Bestände geliefert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet für Deutschland mit 2 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs im ersten Quartal. Trotzdem sieht der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese die EU gut aufgestellt.
Es wird eine Zeit dauern, aber wir sind wirklich auf einem guten Weg. Der nächste mRNA-Impfstoff steht mit dem CureVac-Impfstoff schon in der dritten Phase der klinischen Prüfung und kann im Frühjahr, wenn es gut läuft, eine Zulassung bekommen.
Die 3 Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, CureVac und Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe, die auf gentechnischem Weg hergestellt werden. Dazu hat die EU traditionelle Seren, sogenannte Vektorimpfstoffe und proteinbasierte Impfstoffe geordert. Das Ziel der EU-Kommission bei ihren Verhandlungen im vergangenen Jahr war es, möglichst viele verschiedene Optionen zu haben, in einer Zeit, in der noch nicht absehbar war, welche Impfstoffentwicklungen überhaupt erfolgreich abgeschlossen werden können. Der heute zugelassene Impfstoff von Moderna hat gegenüber dem von BioNTech Pfizer große Vorteile, wie Timo Wölken erläutert.
Dass er zum Beispiel nicht bei minus 70 Grad transportiert und gehandhabt werden muss, was die Verbreitung sehr viel einfacher macht und damit Probleme ausgeschlossen werden können, wie zum Beispiel in Bayern, wo der Impfstoff von BioNTech in völlig ungeeigneter Weise in Campingkühlboxen transportiert wird und der Impfstoff dann vernichtet werden muss.
In den kommenden Wochen und Monaten ist mit weiteren Impfstoffzulassungen zu rechnen, weshalb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute noch einmal betonte, man werde über mehr als genug sichere und effektive Impfstoffe für alle Europäer verfügen. Dennoch herrscht in der Europäischen Union Verwirrung um ein Paket von 30 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Jene 30 Millionen, über die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seit Dezember immer wieder sagt, er habe sie national zugekauft. Genau das nationale Zukaufen, untersagt jedoch die Vereinbarung, die die Staats- und Regierungschefs im Frühjahr vergangenen Jahres getroffen hatten. Darin hatten sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, parallel zur EU-Kommission keine Verhandlungen mit Impfstoffherstellern zu führen. Wann genau dieser nationale Zukauf stattgefunden hat Und aus welchen Gründen, das ist bislang nicht geklärt. Was in einigen europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere in Italien, wieder die Vermutung nährt, das reiche Deutschland habe ein weiteres Mal Sonderwege beschritten zum Nachteil der EU-Partner.
Informationen von Peter Kapern. Eine feste Frauenquote gibt es in Deutschland bisher für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Bei den Vorständen dagegen setzen die politisch Verantwortlichen lange auf Freiwilligkeit. Vergebens. Und so verabschieden Union und SPD nach langem Hin und Her auch für diesen Bereich Regeln. Eine feste Quote ist es nicht geworden, mehr eine Mindestbeteiligung. Entsprechend unterschiedlich fällt die Resonanz heute aus. Die Einzelheiten von Gudula Geuter.
Ein Meilenstein, ein riesengroßer Erfolg. So freuten sich nach der Entscheidung des Bundeskabinetts die Frauen- und Familienministerin Franziska Giffey und Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerinnen hatten den Entwurf gemeinsam vorgelegt. Konkret sieht der vor, so Lamprecht.
In Zukunft werden qualifizierte Frauen Berücksichtigung finden bei der Besetzung von Vorstandsposten von paritätisch mitbestimmten und börsennotierten Unternehmen. Es wird ein Mindestbesetzungsgebot geben. Das heißt, immer dann, wenn mehr als drei Vorstände vorgesehen sind, dann muss eine Position mit einer Frau besetzt werden.
Und zwar zwingend.
Sonst ist ein Eintrag ins Handelsregister nicht möglich.
Die Bundesfamilienministerin ergänzte.
Für den öffentlichen Dienst wird das genauso gelten. Wir werden für die Körperschaften des öffentlichen Rechts, aber auch für die Unternehmen, an denen der Bund mit über 50% beteiligt ist, verbindliche Vorgaben einführen. Künftig wird es in allen Führungsebenen also mindestens eine Frau dort geben müssen.
Wobei für den Staat ohnehin besondere Regeln gelten sollen.
Wir haben uns für die Bundesbehörden vorgenommen, dass wir bis 2025 zu 50% Besetzung Frauen in Führungspositionen haben wollen.
Schärfere Regeln sollen auch für die Unternehmen gelten, die nicht zur Beteiligung einer Frau verpflichtet werden, insbesondere weil der Vorstand dafür zu klein ist.
Wir haben im Moment noch eine Situation, in der über 70% der Unternehmen einfach sagen, wir setzen uns für Frauen in Führung die Zielgröße 0. Das ist nicht akzeptabel.
Wer die Zielgröße 0 angibt, muss das begründen. Ansonsten drohen auch hier Sanktionen. Das Gesetz sieht Änderungen auch zum Beispiel für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen Dienst oder zur Stärkung von Gleichstellungsbeauftragten vor. Die SPD hatte die Vorstandsquote seit Jahren auf der politischen Agenda. Jetzt, sagt Christine Lamprecht.
Es ist ein ganz wichtiges Signal auch an Nachwuchsförderung. In Zukunft zählt die Qualifikation bei der Besetzung von Vorstandspositionen und nicht das Geschlecht.
Gerade Letzteres hatten viele, auch in der Union, anders gesehen, vor allem in der CSU. Im vergangenen Juli hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht, dass sie sich hinter den Plan stellt. Dann war es gerade die CSU mit Markus Söder und dem früheren Quotengegner Alexander Dobrindt, die den Umschwung brachte. Trotzdem kritisiert nicht nur Hans Michelbach, Vorsitzender der Mittelstandsunion, den Eingriff in unternehmerische Freiheiten, gerade in Zeiten von Corona.
Informationen von Gudula Geuter zur Entwicklung an den Börsen. Auch die Händler auf dem Parkett schauen auf die Entwicklung in den USA. Mehr von Viktor Goetka.
Georgia, Georgia, Georgia. Die Anleger schauen heute in die USA. Können die Demokraten bei den Senatsstichwahlen in diesem Bundesstaat das Rennen machen und dann auch im ganzen Land durchregieren? Das alles war zu Handelsschluss in Frankfurt am Abend noch nicht klar, zumal sich ein Hin und Her um das Wahlergebnis schon andeutet. Aber die Börsianer setzen voll auf die Biden-Karte. Denn wenn die Demokraten die Mehrheit in beiden Parlamentskammern hätten, könnten sie auch üppigere Konjunkturpakete durchsetzen. Und das verspricht ordentlich Schub für die Börse. Den nehmen die Anleger heute schon vorweg. Der DAX schließt 1,8% im Plus. Das deutsche Leitbarometer beendet den Tag bei 13.892 Punkten. In den USA gewinnen vor allem Aktien von Waffenmachern wie Smith & Wesson rund 12%. Das Waffenrecht könnte mit den Demokraten zwar strenger werden, aber viele rechnen damit, dass sich die Menschen vorher extra schnell nochmal eindecken. Außerdem steigen Aktien des Impfunternehmens Moderna, denn die EU-Kommission hat dessen Impfstoff für den Kontinent zugelassen. In Deutschland sorgen die Titel des Essenslieferanten Delivery Hero für Aufsehen. Das Unternehmen will neue Aktien verkaufen und damit mehr als 1 Milliarde Euro einsammeln. Den Anlegern im späten Frankfurter Handel schmeckt das überhaupt nicht. Wenn sie nicht kaufen, dann verwässert ihr Anteil an der Firma. Ihr Wort hat dann weniger Gewicht. Das verdirbt den Anlegern dann doch den Appetit auf die Lieferaktien.
Die Entwicklung an den Börsen heute zusammengefasst von Viktor Goetka. Und gegen Ende der Sendung kommen wir zur Presseschau. Dieses Mal hatte der Kollege Andreas Diehl zusammengestellt. Gesprochen wird sie von Christoph Wittelsbürger.
Die aktuellen Ereignisse in Washington können wegen des Redaktionsschlusses der Zeitungen noch nicht kommentiert werden. Viel Beachtung finden aber die Nachwahlen im US-Bundesstaat Georgia, bei denen es nach einem Sieg für die Kandidaten der Demokraten aussieht. In der Neuen Osnabrücker Zeitung heißt es, vorbehaltlich einer Nachzählung der Stimmen deutet alles auf eine Sensation hin. 4 Jahre Donald Trump haben seine Republikaner die Präsidentschaft, das Repräsentantenhaus und nach der Stichwahl in Georgia nun wohl auch die Mehrheit im Senat gekostet. Das erwartet auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Das beschert den Demokraten eine echte politische Gestaltungsmacht. Derweil müssen sich die Republikaner überlegen, ob sie wirklich weiter einem narzisstischen Populisten hinterherlaufen wollen, dessen wahnwitzige Einlassungen viele Wähler in Georgia verschreckt und die Konservativen ihren Sieg gekostet haben. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe nennen Trump einen schlechten Verlierer, der sich hartnäckig weigert, seine Niederlage anzuerkennen. Und sich umso peinlicher blamiert, je länger er feststeckt in seiner realitätsfremden Parallelwelt. Das Beispiel Georgia zeigt es einmal mehr. Große Teile der Mittelschicht sind auf Distanz zu dem Egomanen gegangen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder verweist darauf, dass Trump noch 2 Wochen im Amt ist. In der Zeit kann er weitere Verbrecher begnadigen, Kriege erklären und vielleicht sogar in den USA Kriegsrecht ausrufen, um eine friedliche Amtsübergabe zu verhindern. Mit der Verschärfung des Corona-Lockdowns in Deutschland befasst sich der Reutlinger Generalanzeiger. Ein willkürliches Element der neuen Maßnahmen ist die 15-Kilometer-Regel. Die Bürger sollen an die Leine gelegt werden. Was das bringen soll, ist unklar. Ebenso wie ihre Umsetzung und Kontrolle. Man darf gespannt sein, wann das erste Gericht diese Regelung wieder kippt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle spricht von einer fragwürdigen Maßnahme. Den Umstand, dass nun einige Unvernünftige in Wintergebieten zu wenig Abstand gehalten haben, als Anlass zu nehmen für die Bewegungseinschränkung, ist hanebüchen. Es wird nicht vernünftiger dadurch, dass dieser Radius nicht um den jeweiligen Wohnort gelten soll, sondern die jeweilige Stadt. Die Stuttgarter Nachrichten gehen auf die Schulschließungen ein. So folgerichtig wie hart ist die Entscheidung, Schulen und Kindertagesstätten vorerst geschlossen zu halten. Sie zu öffnen wäre in dieser Lage riskant. Ohne verlässlich gesunkene Zahlen wird auch der in Baden-Württemberg für Grundschulen und Kitas angestrebte Termin 18. Januar eine Illusion bleiben.